Ja, hallo und herzlich willkommen beim Ocean Summit, unserer Bildungs- und Vernetzungsplattform für alle, die sich für die Meere einsetzen und interessieren. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem heutigen Lesemeer mit der Premiere des absolut neuen Was ist was Buchs Ozeane, welches es wirklich erst ab morgen in den Läden gibt. Und ein genauso herzliches Willkommen an die beiden Autoren Uli Kunz und Florian Huber. Super, dass ihr euer Buch heute selbst vorstellt und uns von euren Abenteuern erzählt. Wir freuen uns über diese Premiere hier bei uns. Florian, du kommst ja aus Bayern, bist aber nach deinem Archäologiestudium in Kiel gelandet und bist nun Unterwasserarchäologe und Forschungstaucher und kommst wirklich in der ganzen Welt herum. Viele kennen dich sicher auch aus den Fernsehdokumentationen von Terra X oder als Autor von verschiedenen Büchern. Und lieber Uli, auch du kommst aus dem Süden und bist als Meeresbiologe und Fotograf auf und in den Ozeanen unterwegs. Und auch dich kennt man aus Fernsehdokumentationen und sicher auch aus dem sehr erfolgreichen Checker-Tobi-Film, wo du die Bärtierchen vorgestellt hast, wie ich mich erinnere. Vielen Dank nochmal an Tesla. Oh, und ich würde sagen, jetzt geht's los. Viel Spaß und danke, dass ihr da seid, Uli und Flo.
Ja, super. Vielen Dank ebenfalls an den Ocean Summit und natürlich auch an den Tesla Verlag, dass er wieder das Vertrauen in uns gelegt hat, ein weiteres Buch zu schreiben. Das war unser erstes Buch, Tauchen. Alles, was ihr über die Faszination unter Wasser wissen müsst. Und jetzt haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit, die Unterwasserwelt ein bisschen nach vorne zu bringen. Und so sieht das neue Buch aus. Wir haben tatsächlich schon eins bekommen. Es riecht noch nach der Druckerei. Also es dürfte ein paar Tage erst alt sein. Und ich habe erst einmal durchgeschaut, aber wir können heute euch so ein paar Blicke darin erlauben, bevor ihr es natürlich auch irgendwann selber in den Händen haltet, weil wir beschreiben nicht nur unsere Abenteuer logischerweise, sondern alles über die Ozeane. Also es geht von den Anbeginn der Zeiten, von der Entstehung der Ozeane los. Dann beschreiben wir einen Weg durch die Weltenmeere. Aber Flo beschreibt euch natürlich auch noch ganz spannend von Seeungeheuern und schlecht gelaunten Göttern. Na, da bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Die Seite muss ich selber noch lesen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, euch auch den Bildschirm wieder freizugeben. Passt mal auf. Wo mache ich denn das hier? So, jetzt müsstet ihr wahrscheinlich unsere beiden Köpfe wieder sehen. Und ich werde euch eine kleine Reise durch die Weltmeere zeigen. Wir können natürlich nicht alle Weltmeere behandeln heute in dieser Stunde, aber wir haben eben die gute Möglichkeit, euch ein paar Bilder aus den Büchern zu zeigen, aber auch natürlich einige Bilder von uns selber. Und zwar möchte ich am Anfang erstmal die Weltmeere generell vorstellen. Hier seht ihr ein Bild, wie groß diese Wassermengen überhaupt sind. Und wir haben eben natürlich keine Mühe gescheut, euch auch jedes Weltmeer vorzustellen. Es geht von dem Indischen Ozean in den Pazifischen Ozean, in den Atlantik, aber natürlich auch in die Polarmeere. Und ich war selber in den letzten Jahren relativ viel in den polaren Gewässern unterwegs und möchte euch da einmal hinführen, weil es da ganz besondere Tiere und Pflanzen zu entdecken gibt, die ganz besonders eben sind, weil sie in dieser für uns so menschenfeindlichen Umgebung leben. Hier seht ihr ein Bild, so wie das in der Arktis eben manchmal aussehen kann, verschneite und vereiste Landschaften. Was mich immer so interessiert und seit vielen Jahren schon ist, wie das Leben dort überhaupt dort seinen Weg findet. Also was für Tiere und Pflanzen gibt es dort in diesen kalten Gewässern und warum können die da überhaupt leben, wo ich mir tatsächlich immer wieder die Hände blau friere, wenn ich dort tauchen gehe. Und ich möchte mit euch eine Reise machen nach Grönland, auf die größte Insel der Welt. Und da kann man tatsächlich im Winter unter einer dicken Eisschicht tauchen. Und das ist für mich immer was ganz Besonderes, nicht nur, weil es so unglaublich kalt ist, sondern weil ich da auch immer wieder Tiere und Pflanzen sehe, die ich eigentlich sonst eben auf der ganzen Welt nirgendwo anders sehe. Und das ist das Örtchen Tasiilaq, was ihr hier seht. Da leben gerade mal ungefähr 2000 Menschen nur. Und hier diese weiße, ebene Fläche, das ist Meer. Aber natürlich im Winter komplett gefroren, mit einer dicken, riesigen, fetten Eisschicht versehen. Und um da tauchen zu gehen, müssen wir tatsächlich erstmal ein Loch ins Eis graben. Und so sieht es aus, wie ihr auf dem nächsten Bild sehen könnt. Da seht ihr eben an diesen dicken Blöcken, wie dick diese Eisschicht überhaupt war. Also ungefähr einen Meter. Und es hat mit diesen ganzen Sägen und Schaufeln hier auf der linken Seite und Bohrern über 3-4 Stunden gedauert, bis wir überhaupt es geschafft haben, hier dieses Loch zu graben, was ihr in der Mitte seht. Und da drückt dann auch schon das Meerwasser nach oben. Und wenn man da abtaucht, dann hat man so einen wirklichen, da kriegt man so fürchterliche Kopfschmerzen, wie ihr euch vorstellen könnt, weil das Wasser hat wirklich -2 Grad Celsius. Also es ist noch unterhalb des Gefrierpunktes, aber weil es Salzwasser ist, gefriert es tatsächlich erst später, sodass es noch flüssig ist. Und das Tolle an diesen Stellen ist, dass manchmal Eisberge im Sommer eben da hineindriften oder im Herbst und dann einfrieren in dieser Eisdecke. Und die sind jetzt dort eingefroren, wirklich eingepackt. Und wenn man dort abtaucht, dann entdeckt man erstmal, wie groß so ein Eisberg tatsächlich in Wirklichkeit ist. Oben sieht man ja meistens nur so ein paar Meter, 10, 15 Meter vielleicht. Aber wie bei einem Eiswürfel schwimmt eben nur ein ganz kleiner Teil an der Oberfläche und der Rest ist einfach unter Wasser. Und da mal abzutauchen, so bis in 20, 30 Meter Wassertiefe, das hat mir gezeigt, dass so ein Eisberg eben so unglaublich riesig ist. Und trotzdem gibt es um diesen Eisberg herum Leben. Und das fand ich immer so faszinierend. Hier seht ihr mal ein Bild, wie das aussehen kann, wenn man so einen ganzen Eisberg, so einen ganzen Eiswürfel fotografiert. Hier sind meine Tauchkollegen hier oben, dort und da. Da seht ihr mal, wie klein die sind im Vergleich zu so einem riesigen Eisberg. Und was mich da immer so fasziniert ist, dass wenn man dann vom Eisberg ein bisschen wegtaucht und auf den Meeresboden schaut, dann kann man da tatsächlich nachvollziehen, wie diese ganze Nahrungskette in der Arktis funktioniert. Also welches Tier welche anderen Tiere frisst, damit einfach diese Nährstoffe im Meer gut verteilt werden. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, ganz am Anfang stehen immer Pflanzen. Pflanzen, die die Sonne, die Energie der Sonne nutzen und eben Photosynthese betreiben und dann eben Material, also Biomasse aufbauen. Die überziehen dann diesen ganzen Boden mit solchen Algen, aber die werden natürlich von irgendwas gefressen. Und so wie es bei uns zum Beispiel an Land Grashüpfer oder Heuschrecken gibt, so gibt es auch unter Wasser so ganz kleine Krebstiere, die eben diese Algen fressen. Die sind vielleicht so groß, also ungefähr so 1, 1,5 Zentimeter. Und die leben in diesem Eisberg drin. Da gibt es so ganz kleine Kanälchen, so kleine Schmelzwasserkanälchen. Da leben die drin und warten einfach, bis die Luft rein ist, bis kein Raubtier in der Nähe ist. Dann schwimmen sie raus, fressen dann diese Algen und gehen wieder zurück in ihren Bau. Aber irgendwann sind die Räuber natürlich schneller. Das heißt, diese kleinen Krebstiere werden von irgendwas gefressen, zum Beispiel von solchen ziemlich grimmig ausschauenden Fischen. Die sind dann so groß, so 30 bis 40 Zentimeter. Aber natürlich werden auch diese Fische wieder von einem Raubtier gefressen. Also da geht es uns wirklich darum, diese Nahrungskette zu zeigen. Und das haben wir auch in dem Was ist Was Buch dargestellt, wie tatsächlich so ein Ökosystem im Meer funktioniert. Und ihr wisst vielleicht auch, wer oder was diese Fische frisst. Das sind zum Beispiel solche fetten Würste, die auf dem Eis liegen, wie ihr hier auf diesem Bild sehen könnt. Das ist eine sogenannte Bartrobbe, die ist 2,5 Meter lang, wiegt sicher über 250, 300 Kilo. Riesenfette Würste, die an Land tatsächlich sich überhaupt oder kaum bewegen können. Aber wenn die einmal im Wasser sind, dann sind die natürlich in ihrem Element und dann sind sie auch unglaublich flink und schnell und wesentlich schneller als jeder Taucher oder Schwimmer. Aber an der Stelle hört die Nahrungskette natürlich noch nicht auf. Und ihr wisst ganz sicher, wer da ganz oben an der Spitze der Nahrungskette steht. Der König der Arktis, der Eisbär. Ich war in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr häufig in der Arktis unterwegs und hatte ganz tolle Begegnungen mit diesen Tieren. Das sind mit die größten Landraubtiere, die es bei uns gibt. Unglaublich massige, große Tiere. Und die brauchen natürlich Fleisch. Die fressen eben diese fetten Robben, die sie auf dem Eis erbeuten. Teilweise warten die stundenlang an so einem Loch, wo vielleicht eine Robbe hochkommen könnte. Und wenn sie dann mal hochkommt, dann müssen sie ganz schnell sein und sofort zuschlagen oder zubeißen, damit sie die Robbe dann aufs Eis ziehen können. Und was man dort oben in der Arktis auch häufig sieht, ist, dass der Klimawandel zurzeit, also die Erwärmung der Arktis, so schnell vonstatten geht, dass denen tatsächlich das Eis unter den Pfoten wegschmilzt. Und Eisbären kriegen häufig Zwillinge, also immer zwei Babys. Und hier seht ihr mal auf dem nächsten Bild, wie süß die aussehen. Unglaublich tolle und schöne Tiere. Aber leider ist es zurzeit so, dass die Mütter von den Babys nicht mehr so viel Futter und Fressen finden wie früher, weil das Eis eben wegschmilzt und die Eisbären dann und die Eisbärenmutter dann eben nicht mehr so viel Robben findet wie früher. Und was ich in den letzten Jahren immer wieder beobachtet habe, ist, dass tatsächlich immer nur so ein Baby von diesen Zwillingen überlebt und das andere tatsächlich wahrscheinlich verhungert oder von der Mutter tatsächlich alleine gelassen wird, wo es dann auch stirbt, weil es einfach nur noch Futter gibt für ein Tier. Das ist ein trauriges Thema, aber das ist ganz wichtig in unserer Zeit, dass wir darüber tatsächlich diskutieren und versuchen, eben einen Weg zu finden, wie wir diese Erwärmung der Meere und eben auch gerade die Erwärmung der Arktis stoppen können. Weil sonst geht es diesen Tieren da oben tatsächlich extrem schlecht. Irgendwann wird das Eis da oben vielleicht ganz geschmolzen sein und dann finden diese Tiere tatsächlich überhaupt nichts mehr zu fressen und werden wahrscheinlich aussterben. Was man da oben so ein bisschen immer als kleinen Trost vielleicht ansehen kann, seht ihr auf diesem Bild, das ist ein toter Eisbär, der war vielleicht so ein Jahr alt, also vielleicht ein bisschen größer als die Zwillinge, die ich euch gerade gezeigt habe. Da sieht man mal schon, was aus so einem Baby mit solchen riesigen Zähnen mal hätte werden können. So ein majestätisches Raubtier. Aber dieses Tier hier ist eben verhungert, weil es vermutlich nicht mehr genügend zu fressen bekommen hat. Aber an dieser Stelle, wo das Tier jetzt gestorben ist, werden diese ganzen Nährstoffe wieder dem Ökosystem zur Verfügung gestellt. Und an dieser Stelle wachsen dann Blumen. Und zwar nur an dieser Stelle. Dieses Tier hier liegt in einer Tundra, die sonst wie eine graue, steinerne, sandige Wüste aussieht. Aber nur an dieser Stelle, wo eben dieses tote Tier wieder Nährstoffe bringt, kann eben die Natur wieder wachsen. Und so ist es vielleicht ein kleiner Trost, dass eben dieser Kreislauf des Lebens immer wieder geschlossen wird. Das war ein kleiner Ausflug in die Arktis. Und jetzt übergebe ich gleich an den Flo, der natürlich ganz andere Ideen hat, wo man in den Ozeanen und in den Meeren abtauchen kann. Wir sind häufig zusammen unterwegs, so wie ihr das auch am Beginn des Buches sehen könnt. Da beschreiben wir hier auf der ersten Seite so einen Tauchgang ans Ende der Welt, da wo Flo und ich tatsächlich unterwegs waren, um ganz besondere Schiffe, die untergegangen sind, im Pazifik zu untersuchen. Aber Flo erklärt euch garantiert jetzt gleich mehr über die Tauchgänge, die er dort gemacht hat.
Ja, genau. Danke, Uli, für diese spannenden Einblicke da oben in Grönland. Ich möchte euch jetzt mal mitnehmen und zwar in die im Vergleich zu allen anderen Meeren klitzekleine Ostsee. Auf der Karte hier könnt ihr sie vielleicht schon erkennen. Da habt ihr Europa, genau. Und da, wo Uli hinzeigt, das ist die ganz, ganz kleine Ostsee. Sie ist zwar sehr klein, aber für uns Unterwasserarchäologen unglaublich spannend. Ich bin ja kein Meeresbiologe, so wie der Uli, auch wenn ich mit ihm zusammenarbeite und mich für die Tiere und die Biologie interessiere. Aber mein Themenfeld sind zum Beispiel untergegangene Schiffswracks. Ja, die interessieren mich als Archäologe. Ich möchte einfach herausfinden, seit wann fährt der Mensch eigentlich über die Weltmeere? Mit welchen Booten sind die Menschen damals gefahren? Und was haben die damals schon gemacht mit ihren Schiffen? Ja, haben die Handel getrieben? Welche Waren haben die über die Weltmeere gefahren? Das alles möchte ich herausfinden. Und dazu muss ich natürlich runtertauchen. Und in der Ostsee gibt es unglaublich spannende Schiffswracks, die so gut erhalten sind wie eigentlich nirgends anders auf der Welt. Und ein Beispiel habe ich euch mitgebracht. Und zwar ist das die Maas. Das kann man hier mal sehen. Der Uli ist sozusagen jetzt mein Klicker, der geht immer die Bilder durch. Genau, das ist die Maas. Und zwar ist es ein schwedisches Kriegsschiff, das ist 1564 untergegangen. Also es liegt seit fast 500 Jahren da unten auf dem Meeresgrund. Und wenn ihr mal so in der rechten Bildhälfte schaut, dann könnt ihr sehen, da seht ihr den Taucher, genau hier. Das sind die weißen Flaschen, die er da auf dem Rücken trägt. Und ansonsten sieht man, das Schiff ist auch ein bisschen zerstört. Also die Backbordseite da unten, die ist noch erhalten. Aber der Rest ist wirklich zerstört. Aber das ganze Holz ist noch da. Das Schiff ist in der ersten Schlacht explodiert. Die haben gekämpft gegen Dänen und Lübecker. Und dann ist wahrscheinlich die Pulverkammer explodiert. Und dementsprechend ist das ganze Schiff in die Luft geflogen, untergegangen und liegt seitdem in ungefähr 75 Meter Tiefe auf dem Grund der Ostsee. Und da unten ist es eigentlich auch richtig, richtig kalt. Nicht ganz so kalt wie bei Uli in Grönland, aber schon auch nicht wirklich warm. Und es ist vor allem stockdunkel. Und dieses Foto, was ihr hier seht, das kann also kein Foto sein, was man mit einem Klick machen kann, sondern das ist ein sogenanntes Fotomosaik. Und zwar haben wir da aus über 600 Fotos ein einzelnes Foto gemacht. Ja. Wir können das mal so ein bisschen darstellen, dass man sich das vorstellen kann. Also man muss da unten tauchen und man macht von jedem Teil des Schiffes macht man so ein kleines Foto. Und wenn man das vielfach fotografiert hat, wie man es hier sieht, überall kleine Fotos, am Schluss haben wir 640 einzelne Fotos zu einem großen Foto zusammengetan. Und das nennt man dann eben Fotomosaik. Und das ist schon die erste archäologische Technik, die wir unter Wasser anwenden können, um einfach dieses Schiff zu zeigen und euch zu zeigen, wie das da unten liegt. Also wirklich ein ganz spannender Fund und den haben wir ja vor einigen Jahren angefangen zu untersuchen. Es wird auch heute noch untersucht und auf dem nächsten Bild sehen wir das mal. Wir fahren da also raus von der Insel Öland mit unseren Forschungsschiffen. Wir haben gar nicht nur eins dabei, sondern teilweise hat man 5, 6 Forschungsschiffe vor Ort. Und dann legen wir uns quasi über die Wrackfundstelle und dann bereiten wir uns vor. Und irgendwann, wenn das Wetter gut ist und die Taucher vorbereitet sind, dann springt eine nach dem anderen ins Wasser und dann geht es nach unten. Und das sehen wir auf dem nächsten Foto hier, ist mal meine Ausrüstung, wenn ich da runtertauche. Ich bin also wirklich extrem beladen, gar nicht so, wie man das vielleicht kennt von einem Sporttaucher, der irgendwo auf den Malediven unterwegs ist, weil wir sind eben in einem sehr kalten Wasser. Das heißt, ich habe einen Trockentauchanzug an, ich habe halt dicke Handschuhe an, ich habe sogar eine Heizweste drunter, die ich anschalten kann, eine Elektroheizweste. Ich habe sogar ein Pinkelventil, wenn ich mir aufs Klo müsste. Und ich habe vor allem ich habe genau 5 Flaschen dabei, also 5 große Flaschen, die ich auf dem Rücken und an der Seite mitschleppe und natürlich starke Lampen, weil es da unten dunkel ist. Und so bepackt wiegt das Ganze, ja, ich glaube, fast 70 Kilo. Also wirklich anstrengend, vor allem auf dem Schiff. Wenn man da mal im Wasser ist, geht's, dann wird alles leichter. Aber bis man da erstmal hin ist, muss man echt ganz schön viel schleppen. Und man ist dann immer froh, wenn man ins Wasser platscht und dann auf einmal leicht ist und dann kann man sich sortieren und dann geht's ab. Und ab ist ein gutes Stichwort. Wenn ich runtertauche, dann brauche ich ungefähr 5 Minuten, bis ich da unten ankomme. Das haben wir hier mal gezeigt. Also ich lasse mich dann einfach fallen. Und weil es eben so tief ist und fast 80 Meter runter geht, dauert es 5 Minuten und ich sinke und ich sinke. Und nach 5 Minuten komme ich quasi im 16. Jahrhundert an. Das ist wie eine Zeitreise. Auf einmal liegt das Wrack vor mir. Und da war noch nie jemand. Ja, da sind keine Fischernetze drüber gezogen worden, das wurde nicht geplündert. Da ist seit fast 500 Jahren nichts mehr passiert. Das ist wie ein Tatort, an den wir jetzt kommen und den untersuchen. Das Dumme ist nur, ich habe da unten nur 30 Minuten Zeit. Das sehen wir hier vorne in der nächsten Zeitleiste. Also 30 Minuten ungefähr, vielleicht 25, vielleicht 35 Minuten können wir da unten arbeiten. Das heißt, man muss also genau wissen, was man da unten macht. Man kann nicht rödeln und sagen, ach, jetzt gucke ich mal ein bisschen und so. Und ach, was, hier schwimmt ein Fisch, ist ja schön. Sondern nein, ich muss ganz fokussiert sein und schnell dahin, wo ich hin muss, um dann anzufangen zu arbeiten, zu fotografieren, zu zeichnen, Proben zu holen. Je nachdem, was halt so auf dem Arbeitsplan steht. Und nach der halben Stunde, wenn ich fertig bin, dann beginnt eigentlich das sehr Anstrengende. Es geht nämlich wieder nach oben. Und ich kann nicht so schnell nach oben tauchen, wie ich nach unten getaucht bin. Ich brauche, um wieder nach oben zu kommen, um und bei 90 Minuten, 100 Minuten. Ich muss also ganz langsam auftauchen. Und ich tauche da unten auch gar nicht mit Luft oder wir, sondern wir tauchen da unten mit einem sogenannten Trimix. Ihr habt vielleicht schon mal von der Taucherkrankheit gehört oder auch vom Tiefenrausch, wo man so wirklich benebelt ist. Das würde mit Luft passieren in der Tiefe. Das heißt, wir geben Helium mit in unsere Atemluft rein. Helium kennt ihr, dann kriegt man immer diese hohe Mickey-Maus-Stimme. Und wenn wir tatsächlich durch den Atemregler reden, so ein bisschen nuscheln, dann hören wir uns ganz hoch an. Also dann hört man sich wirklich an wie so eine Mickey-Maus. Das brauchen wir aber, damit wir ja einen klaren Kopf haben. Und dementsprechend wird dieses Trimix da unten geatmet, dann tauche ich auf, ganz langsam, dann bin ich auf 21 Meter angekommen, dann muss ich meine Flasche wechseln, dann atme ich auf einmal 50% Nitrox, also eine Sauerstoffmischung auch wieder und dann tauche ich wieder ganz langsam auf und ganz am Schluss sind wir ungefähr so auf 6 Meter und auf 6 Meter atmen wir dann nochmal eine halbe Stunde reinen Sauerstoff aus der nächsten Flasche. Das ist die, die da so ganz oben hängt. Das ist dann die letzte Flasche, die ich leer atme und drum dauert das dann so lang. Also wirklich 5 Minuten runter, halbe Stunde arbeiten und fast 100 Minuten wieder hoch. Echt anstrengend, aber es ist es wert, weil was wir da unten finden, ist wirklich spannend und das sehen wir auf den nächsten Fotos. Zum Beispiel alltägliche Gegenstände. Ne? Die Soldaten, die auf diesem Schiff gelebt und gearbeitet haben, die mussten ja auch essen. Das heißt, es gab eine Küche an Bord, es gab einen Koch an Bord und es gab natürlich auch Besteck an Bord, Töpfe, Teller, all das, was man halt damals hatte. Das sah alles noch ein bisschen anders aus wie heute, aber das liegt da unten und aus den Gegenständen können wir ganz viel lernen. Und wir haben noch was gefunden, und zwar auch Münzen. Denn die Mars hatte ganz viele Silber- und Goldmünzen dabei. Das war die Kriegskasse. Damit wollten die ihren Krieg finanzieren, die Schweden. Und die Kriegskasse ist genauso wie die Mars einfach komplett explodiert und in die Luft geflogen. Und drum liegen überall an dieser Fundstelle diese Silbermünzen verteilt. Ja, die sind heute so ein bisschen mit Sediment bedeckt, drum scheinen sie nicht mehr so ganz schön silbrig. Aber würde man so eine Münze mitnehmen und reinigen, was wir auch ab und zu mal machen, dann scheint die wieder ganz silbern durch. Und die kommt dann natürlich ins Museum. Ne? Wir sind keine Schatzjäger oder Schatzsucher, sondern alles, was wir mit nach oben nehmen, das reinigen wir, das wird konserviert und dann kommt es ins Museum, damit jeder was hat. Ja, denn wenn ich die finden würde und würde die mit zu mir nach Hause nehmen, dann habt ihr nichts davon. Das heißt, unsere Idee ist immer, das ist unser aller Geschichte und die muss eben für alle zugänglich sein und darum kommt sowas ins Museum. Auf dem nächsten Foto sehen wir dann zum Beispiel was wir noch finden, nämlich eine riesige Kanone, die ist hier aus Bronze gemacht worden und die Mars hatte 120 Kanonen an Bord. Das muss man sich mal vorstellen. Es war wirklich eine schwimmende Festung, die dort über die Ostsee fuhr, aber eben nicht lange, weil in der ersten Schlacht ist dieses Schiff schon untergegangen. Und jetzt muss ich euch mal zeigen, warum dieses Holzschiff aber nach 500 Jahren immer noch so gut erhalten ist. Und das hat wiederum was mit Biologie zu tun. Und zwar haben wir hier eine Karte und auf dieser Karte sehen wir, wie der Salzgehalt sich darstellt. Wenn wir so ein bisschen nach Westen schauen, dann nach Helgoland zum Beispiel, wo wir ja auch jedes Jahr tauchen, dann sehen wir, das ist noch recht salzig. Ja? Also so 32 Gramm pro Liter Salz sind da im Wasser. Und je weiter wir dann nach Osten gehen, ja, also in die erst nach Schleswig-Holstein, hier ist Dänemark, dann gehen wir rüber nach Mecklenburg-Vorpommern und dann so ganz langsam hoch nach Schweden und hier sind wir dann in Öland und da bei Öland, da liegt die Maas in 80 Meter Wassertiefe und hier seht ihr, da sind es nur noch 9,9 Gramm pro Liter, also viel, viel weniger. Und weil da oben der Salzgehalt so gering ist, kann ein Tier da oben nicht wirklich leben und zwar ist es der sogenannte Schiffsbohrwurm. Der ist eigentlich biologisch gesehen eine Muschel, aber weil er eben so länglich ist, sagt man eigentlich im Volksmund immer Wurm zu ihm. Und wenn wir mal so ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir, was der eigentlich für fiese Kauwerkzeuge hat. Und mit diesen Kauwerkzeugen, da sehen wir das, schaut euch das mal an, das sind seine Kauwerkzeuge. Und wenn der als Larve sich einmal im Holz festfrisst, dann frisst der sein Leben lang Holz. Und da macht ja keinen Unterschied, ob das jetzt irgendwie ein Steg ist oder ein Schiff, was vor 5 Jahren untergegangen ist oder eben die Maas, die eigentlich 500 Jahre alt ist. Aber da oben kann er eben nicht hin, weil der Salz, das Salz ist einfach zu wenig. Da hat er also keine Lust zu leben. Er kann da nicht überleben. Und das macht die Ostsee da oben eben für uns so unglaublich spannend. Ja, also diese Schiffe liegen nach 500 Jahren immer noch da unten und sind mehr oder weniger komplett erhalten. Ganz anders wie zum Beispiel im Mittelmeer. Wenn wir da mal hingehen, da haben wir auch einen spannenden Versuch gemacht. Und zwar gibt es da, in der Türkei wurde das gefunden, das Schiff von Uluburun. Das ist fast oder über 3000 Jahre alt und wurde auch von Archäologen untersucht. Und es wurde dann nachgebaut. Das sehen wir hier links. Man hat dieses Schiff also rekonstruiert, nachgebaut und wollte herausfinden, wie schnell konnte so ein Schiff eigentlich damals fahren vor 3000 Jahren und wie viel Ladung konnte das mitnehmen und wie viele Leute brauchte man überhaupt, um so ein damaliges Schiff zu bedienen. Konnten das 2 Leute machen oder brauchte man 20? Das weiß man ja einfach nicht und das müssen wir herausfinden. Und darum testen wir sowas oder meine Kollegen und bauen das nach und segeln damit und ja, machen Experimente. Und nachdem das dann alles soweit klar war, hat man gedacht, Mensch, wir versenken dieses Boot, damit Sporttaucher sich dieses Schiff anschauen können. Das ist eigentlich eine gute Idee. Man kann dann also erst an diesem nachgebauten Schiff tauchen gehen und später kann man dann noch ins Museum gehen. Das war 2006. Jetzt auf dem nächsten Foto, das ist dann 2009 entstanden, sehen wir schon, das Schiff liegt schon auf der Seite und da sind schon Löcher drin. Was ist da passiert? Da ist dieser Schiffsbohrwurm schon eingezogen. Der ist also als Larve und er und seine Freunde haben sich da schon reingesetzt in Holz und dann fangen die an zu fressen. Und die sind extrem hungrig und die fressen jeden Tag. Und dann war ich da 2012 tauchen, das sehen wir auf dem nächsten Foto. Und schaut mal, das Schiff ist weg. Nach 5 Jahren, 2006, ist es untergegangen. Und dann ist es nach 5 Jahren, ist es mehr oder weniger schon komplett zerfressen. So schnell frisst der Schiffsbohrwurm und seine Freunde dieses ganze Holz auf und was übrig bleibt, ist nur ein Teil der Ladung sozusagen und unter der Ladung findet man auch noch so ein paar Holzreste und natürlich Gegenstände, die nicht aus Holz waren. Und die möchte ich euch jetzt mal zeigen, da habe ich nämlich ein paar Lieblingsgegenstände. Das sind jetzt die Originalfunde, die hat man also an der wirklichen Stelle gefunden von dem Schiffswrack von Uluburun und das sind so wirklich tolle Funde, wie man sie sich vorstellt. Das sind also Goldfunde, das sind Anhänger, die die Menschen damals vor 3000 Jahren getragen haben, beziehungsweise die sie verhandelt haben. Das ist natürlich toll, sowas zu finden, keine Frage. Aber ich habe schon mal gesagt, wir sind keine Goldjäger oder Schatzsucher, sondern wir versuchen herauszufinden, wie die Menschen damals gelebt haben und wie so das alltägliche Leben war. Und von daher habe ich ein paar Funde, die ich viel cooler finde. Den nächsten Fund, das ist mein aktuell zweitliebster Fund, und zwar ist es eine Schmuckschatulle aus Elfenbein. Elfenbein seht ihr auf der linken Seite. Das ist also das Rohmaterial. Zum Beispiel von einem Elefanten konnte sowas stammen. Und auf der rechten Seite die Ente, das ist sozusagen das Endprodukt. Und man konnte die Flügel aufklappen und dann hatte man da so eine kleine Schatulle. konnte damals vermutlich die Frau oder die Frauen konnten da ihre Ohrringe drin aufbewahren und dann die Flügel wieder zumachen. So war das Kästchen geschützt. Und das finde ich schon einen mega coolen Fund, oder? Das schaut total modern aus, könnte man wahrscheinlich heute noch sich ins Bad stellen. Und sowas hatten die Leute aber schon vor 3000 Jahren und haben es eben verhandelt irgendwie, weil das war begehrt und dann fuhr das mit dem Schiff, wurde es eben verhandelt und wurde weiterverkauft. Aber mein absoluter Lieblingsfund, den ich momentan habe, der ist eigentlich ganz unscheinbar. Und zwar ist das der Fund, den ich euch zeigen will. Kann man erstmal gar nicht erkennen. Ist ein recht schlechtes Foto, weil es auch so ein kleiner Fund ist. Und zwar, wenn er genau hinschaut, könnt ihr da vielleicht so ein paar Zähne erkennen und vorne einen ganz großen Spitzenzahn. Das ist der Unterkiefer von einer Maus. Und das ist mein Lieblingsfund tatsächlich. Einfach nur ein Unterkiefer von einer Maus. Warum ist der jetzt so cool? Erstens, man muss so einen kleinen Minikiefer auch erstmal finden. Das heißt, wir arbeiten da unten ganz, ja, wie Detektive und holen nicht nur das Gold raus und das Silber, sondern wirklich alles wird genau untersucht. Und dann haben Wissenschaftler diesen kleinen Mäuseunterkiefer genauer unter die Lupe genommen und sie konnten rausfinden, dass es die Hausmaus ist, also von einer Hausmaus stammt, und zwar genauer gesagt von einer syrischen Hausmaus, also eine junge Hausmaus, die aus Syrien stammte. Und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass dieses Schiff, bevor es in der Türkei untergegangen ist, vorher noch einen Hafen in Syrien angelaufen hat. Es lag also in Syrien, hat wahrscheinlich irgendwelche Waren aufgenommen, andere abgeladen, so wie das heute auch noch der Fall ist. Und dann ist eine klitzekleine junge Maus auf dieses Schiff gegangen, weil die leben da gern, weil da gibt es ja Futter und so. Und dann ist die Maus als blinder Passagier mitgefahren und ist leider mit untergegangen. Aber weil eben Wissenschaftler genau so diese Sachen untersuchen, können wir jetzt ziemlich sicher sagen, dass dieses Schiff vor 3000 Jahren in Syrien war, bevor es in der Türkei untergegangen ist. Das finde ich cool, weil das kann man nirgends mehr nachlesen. Aber wenn man detektivisch da unten arbeitet im Wasser, dann kann man sowas eben noch rausfinden. Und damit gebe ich zurück zu Uli.
Ja, großartig. Ich möchte mit euch nochmal einen Tauchgang machen auf eine ganz weit entfernte Insel beziehungsweise eine weit entfernte Region, und zwar hier rund um Australien. Hier unten rechts, seht ihr das? Und hier unten im Süden gibt es so eine ganz kleine Insel, die heißt Tasmanien. Und vielleicht kennen einige von euch den Checker-Tobi-Kinofilm. Da haben Flo und ich auch mitgearbeitet. Und unter anderem konnten wir den Checker-Tobi hier bei Tauchgängen rund um diese Insel Tasmanien begleiten. Wer den noch nicht gesehen hat, den kann ich euch nur empfehlen. Den gibt es garantiert, glaube ich, noch irgendwo auf DVD oder in der Mediathek oder so. Es geht um tatsächlich Wasser und unter anderem eben auch um die Faszination, die man unter Wasser haben kann, wenn der Checker-Tobi mal eine Maske aufsetzt und abtaucht. Das machen wir nämlich jetzt auch. Und wir gehen hier mal an die Küste von Tasmanien. Das Spannende da ist tatsächlich, dass Tasmanien von einem ganz dichten Wald besetzt ist. Also wirklich so ein dampfender Dschungel. Es ist der größte temperierte Regenwald, also nicht wirklich warm, aber trotzdem sehr, sehr feucht und nass und unglaublich vielfältig an Arten. Aber das Spannende ist, dass vor der Küste gibt es auch einen Wald. Und der Wald ist tatsächlich nicht weniger groß, der besteht aber nur aus Algen, also nicht aus diesen festen Stämmen, aus diesen Bäumen, so wie wir sie kennen an der Luft, sondern eben aus ganz flexiblen, schon fast wabbeligen Algen, weil die natürlich unter Wasser diesem Strömungswiderstand und dieser Kraft der Wellen widerstehen müssen. Und so sieht es aus, wie ihr hier auf dem nächsten Bild seht, da ist mal ein Taucher als Größenvergleich. Und das hier sind eben diese Bäume unter Wasser. Teilweise werden die genauso hoch wie Bäume an Land, ungefähr 20 bis 25 Meter groß. Aber das Ganze ist eben, wie ich gesagt habe, so flexibel. Das heißt, es bewegt sich die ganze Zeit in der Strömung und in den Wellen hin und her. Das Spannende tatsächlich ist daran, dass man hier Tiere findet, die man eigentlich an kaum einer anderen Stelle auf der Welt findet. Und das ist auch ein Kapitel in diesem Buch. Wir stellen euch eben kuriose und bizarre Meeresbewohner vor, weil die natürlich auch extrem spannend sind, wenn man dort mal abtaucht. Und hier in diesem Kelpwald gibt es tatsächlich ein ganz spezielles Tier, was ich lange gesucht habe und dann eben auch fotografieren konnte. Und auf den ersten Blick sieht man den gar nicht so wirklich, weil der wahnsinnig gut getarnt ist. Denn diese Algen, die bestehen ja aus so, die sehen ja aus so fetzigen Blättern bestehen die ja, und die sind am Boden festgesaugt mit so einem Kleber, befestigen die sich wirklich am Stein und wachsen dann nach oben. Man muss wirklich ganz genau hingucken, wenn man auch so kleine Tiere beobachten will, wie zum Beispiel diese Nacktschnecke. Und diese Nacktschnecke, die ist so knallig bunt, dass man immer denkt, das hätte ich irgendwo im tropischen Korallenriff aufgenommen. Das Tier, das noch bizarrer und noch kurioser ist, das möchte ich euch jetzt vorstellen. Und ich hoffe, ihr seht es hier. Na? Man sieht es nicht wirklich, oder? Ganz schwierig. Und so ging es mir eben auch. Als ich tatsächlich dieses Tier gesucht habe, musste ich so genau hinschauen, damit ich es sehen konnte. Und ich zeige euch mal hier mit meiner Maus, was ich meine. Seht ihr dieses Stück Alge, was da treibt? Ganz klein, aber wenn man genauer hinschaut und dann noch den Blitz anschaltet, dann sieht man ein Tier, was bizarrer und kurioser überhaupt nicht sein könnte. Das ist der Fetzenfisch und der heißt genauso, wie er eigentlich aussieht. Der besteht eigentlich nur aus solchen lustigen, fetzigen Anhängen, die tatsächlich ihn so aussehen lassen wie ein Stück Alge. Und damit ist er für seine Feinde oder seine Fress oder ein Räuber unsichtbar. Der kann sich überall aufhalten, wenn man eben ihn in diesem Algenwald sieht. Und man muss wirklich ganz, ganz dicht direkt schon davor stehen, bis man dann überhaupt das Auge sieht.
Ich fürchte, Uli hängt gerade. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist.
Ich glaube ja.
Florian, willst du es jetzt vielleicht übernehmen, bis er wieder da ist?
Das ist eine gute Frage. Ich kann jetzt hier gar nicht weiterschalten, weil der Uli das ja eigentlich macht. Aber ich versuche das einfach mal so lange zu überbrücken, bis Uli wieder da ist. Denn ich war ja auch mit dabei. Und tatsächlich war es einfach unglaublich schwierig, diese Tierchen zu finden. Und wir haben das ja auch für den Checker-Tobi haben wir das ja auch finden müssen. Denn der Checker-Tobi sollte ja tatsächlich auch dieses Tier treffen, diesen Seedrachen treffen, um ihm ja sozusagen auf die Spur zu kommen. Und das heißt, der Christian und ich, wir waren diejenigen, die schon immer ins Wasser sprangen und erstmal dieses Tier gefunden haben. Und wenn wir dann das Glück hatten, endlich so ein Tierchen zu finden, dann haben wir eine Boje nach oben geschossen, also so eine rote, orangene Boje haben wir dann nach oben geschossen an die Oberfläche. Und das war dann das Zeichen für den Checker-Tobi und für den Uli, okay, die haben einen Seedrachen oder einen Fetzenfisch gefunden. Und jetzt können wir ins Wasser. Und dann mussten wir quasi in der Zeit ganz genau auf das Tierchen aufpassen, es also nicht aus den Augen verlieren und haben dann gewartet, bis der Checker-Tobi und der Uli dann hier am Fisch ankamen. Und dann konnten wir mit unseren Dreharbeiten weitermachen. Das heißt, ich war dann hinter der Kamera, der Uli und der Checker-Tobi haben dann sozusagen sich das Tierchen angeschaut. Der Christian hat das Ganze gefilmt. Und mein Part war sozusagen entweder das Licht zu machen, man muss also auch unter Wasser das Ganze durchaus mal beleuchten, oder letztendlich auch auf den Checker-Tobi aufzupassen. Ich war sozusagen sein, Stunt-Double, aber ich war sein Aufpasser, kann man sagen irgendwie. Ne? Denn ich habe ihm das Tauchen beigebracht und er hat es auch echt gut gemacht, aber er war natürlich noch nicht so erfahren. Und dann gleich ins kalte Wasser in Tasmanien und dann auch gleich noch einen Kinofilm drehen mit Kamera und so weiter und so fort, das ist schon ganz schön anstrengend. Und deshalb war ich quasi für seine Sicherheit da. Aber ich musste eigentlich nie eingreifen, weil er tatsächlich einfach alles so gut gemacht hat. Und das war also ein großer Spaß in Tasmanien mit ihm, diese ganzen Tierchen zu filmen. Denn wie gesagt, man kann das nicht vorbereiten. Das ist also, da finde ich meine Schiffswracks immer ganz gut. Denn die, wenn man weiß, wo sie sind, findet man auch. Die schwimmen nicht weg, die liegen am Meeresgrund und dann kann man anfangen, da unten zu arbeiten und zu tauchen. Wenn man Tiere filmen möchte unter Wasser, dann braucht man immer das Glück. Man muss die erstmal finden, dann dürfen sie auch nicht abhauen. Die haben ja auch sozusagen einen eigenen Willen. Manchmal haben die einfach keinen Bock und dann zischen die ab und dann steht man da. Wir hatten zum Beispiel auch das Glück in Tasmanien, dass wir, wenn ihr den Film kennt, ist der Checker-Tobi auf einmal in einer riesigen Delfinschule unterwegs. Und Uli und Checker-Tobi sind auf dem Boot und um sie rum ist alles voll mit Delfinen. Sowas kann man natürlich nicht ins Drehbuch schreiben. Man kann den Delfinen ja nicht sagen, hey, morgen um 16 Uhr seid ihr mal bitte alle in der Bucht, weil wir wollen filmen. Das war ein absoluter Zufall. Wir waren also auf dem Weg, um Robben zu filmen. Wir waren auf dem Weg, um den Fetzenfisch zu filmen. Und auf einmal war um uns herum waren, ich weiß gar nicht, 200, 300, 400 Delfine, die sich dann dort versammelt haben. Und das war also wirklich ein absoluter Zufall. Und dementsprechend haben die Kameraleute natürlich dann sofort die Drohne nach oben geschickt und die Kameras rausgeholt, um sozusagen da weiterzumachen und die Tierchen zu filmen. Das war also das Glück, das du haben musst, wenn du als Tierfilmer unterwegs bist. Und jetzt sehe ich, dass der Uli wieder da ist. Uli, kannst du mich sehen und hören? Dann kannst du wieder übernehmen. Ich habe nur kurz mal ein bisschen was erzählt, wie schwierig das ist, bei Dreharbeiten Tiere zu finden, zu filmen und das in Szene zu setzen.
Aber super, da war ich kurz weg, so wie du mal schön gesagt hast. So, jetzt müsstet ihr vermutlich wieder meinen Bildschirm sehen. Ist es okay?
Passt, alles wieder da.
Ja, wunderbar. Ich war gerade bei euch, vielen Dank, dass ihr kurz übernommen habt. Ich war gerade bei euch in Grönland im Eis und wollte euch eigentlich nur noch ein paar verrückte Tiere zeigen, die da im Eis rumkriechen. Das eine ist natürlich der Beluga, den wir auch im Buch vorstellen, den kennt ihr vielleicht. Das sind so weiße Wale, wunderschön, die den ganzen Tag tatsächlich unglaublich schön singen. Das heißt, es sind mit die stimmgewaltigsten Tiere, die es im Ozean gibt. Und die verwenden eben ihre Sprache, ihre Klicklaute und ihre Pfeiftöne zur Kommunikation, aber eben auch zur Beutesuche. Aber es gibt noch ein Tier und der gehört mit zu den rätselhaftesten Tieren des Ozeans, weil eigentlich die Menschen bisher darüber noch so gut wie gar nichts wissen. Und das ist der Grönlandhai. Ich hatte vor 2 Jahren mal die Chance, Filmaufnahmen von diesem Grönlandhai zu machen. Und hier seht ihr ihn auf der linken Seite. Und da seht ihr mal, was das für ein großes Tier ist. Das ist die Kamerafrau, mit der wir unterwegs waren. Und dieses Tier ist ja doppelt so lang wie sie, also ungefähr 3,5 bis 4 Meter lang. Dieses Tier lebt normalerweise in der Tiefsee, also alles so ab 100 Meter bis teilweise 500 oder noch tiefer. Mal gucken, wie es jetzt funktioniert. Wo wart ihr? Wo war ich gerade stehen geblieben?
Ja, du hast das Foto gezeigt mit der Christina und dann wurde es hakelig.
Ah, okay. Hier, an der Stelle. Mhm. Ja, super. Und habe ich euch vielleicht erzählt, dass das Tier ungefähr 2-mal so groß ist wie sie, also ungefähr 3,5 bis 4 Meter lang. Und dass wir über dieses Tier eigentlich so gut wie überhaupt nichts wissen, weil es eben normalerweise in der Tiefsee lebt, also in viel größerer Wassertiefe und nur ganz selten an die Oberfläche vorkommt. Und das Tier ist so mysteriös, weil wir eben als Menschen ganz selten in die Arktis kommen und dann solche Tauchgänge machen können, wo das Tier an der Oberfläche zu sehen ist. Und das Spannende ist tatsächlich, dass dieses Tier uralt werden könnte. Die neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Grönlandhaie vermutlich ausgewachsen über 300 oder über 400 Jahre alt werden können. Also es handelt sich vermutlich um das älteste Wirbeltier auf der Erde. Das nur ein bisschen zu den kuriosen und bizarren Meeresbewohnern, die wir auch in dem Buch vorstellen. Und jetzt gebe ich wieder an Flo, der euch über die Ozeane in Gefahr berichtet.
Genau. Ich hoffe, ich ruckel nicht, aber ich glaube, bislang ging es ganz gut. Ja, also ihr habt ja schon gesehen, wie spannend es ist, in den Ozeanen arbeiten zu dürfen und was Uli und mir so unglaublich gut gefällt, dass wir einfach ja tolle Begegnungen haben mit Tieren, dass wir tolle Schiffswracks finden, dass wir auch ganz viel lernen können aus dem Ozean und aus den Tieren, die dort leben. Aber wir sehen natürlich bei unseren Reisen auch immer wieder, dass die Ozeane in Gefahr sind. Und das ist eigentlich ein trauriges Kapitel, aber wir wollen es euch trotzdem zeigen. Und wir haben es auch im Buch einfach mal mit aufgenommen. Und das Buch heißt ja auch, die Ozeane erforschen und schützen. Denn wir müssen unsere Ozeane extrem schützen, denn es geht ihnen nicht immer gut. Und da will ich euch einfach jetzt mal zeigen, was wir aktuell machen. Jetzt brauche ich allerdings nur noch mal die Folie, beziehungsweise das erste Bild. Genau. Und zwar sicherlich habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr im Urlaub wart. Egal, ob jetzt an der Nordsee, an der Ostsee oder irgendwo im Mittelmeer oder im Indischen Ozean. Ihr seht immer wieder irgendwo Fischer. Ja? Und die haben ihre Fischernetze da und die haben ihre Kähne, mit denen sie morgens rausfahren, um die Fische zu fangen. Und dann haben die hier alles Mögliche an Fischereigerät. Und so sieht man das eigentlich, wenn man im Hafen ist. Das ist hier in Schweden aufgenommen. Aber das Problem ist ganz einfach, dass diese Fischernetze und gerade diese Fischernetze, dass die immer wieder mal verloren gehen. Und das sehen wir in den nächsten Fotos oder in dem nächsten Bild. Wir suchen nämlich nach diesen Netzen. Das sind, oder man nennt die heute Geisternetze. Das heißt, wann immer ein Netz verloren geht, treibt es auf einmal ja herrenlos umher, weil es der Fischer eben nicht mehr finden kann. Und es treibt dann über den Ozean und es ist ja Plastik, ja. Das sind Plastiknetze und teilweise sind dann auch noch so kleine Bleileinen da eingebaut, wie man das hier sieht. Und die treiben also dann unter Umständen Jahrzehnte weiter noch im Meer umher und können weiterhin Fische fangen. Ja? Und das ist ein ganz großes Problem, dass sich da drin Fische und auch andere Meereslebewesen verheddern können und die sterben dann ganz einfach. Wir sehen das mal auf dem nächsten und auf dem übernächsten Foto. Also hier zum Beispiel nochmal eine Reuse, also nicht nur Fischernetze finden wir unter Wasser, sondern auch Reusen. Das ist ja auch eine Methode, um Fische zu fangen. Und die ist aber dann auch verloren gegangen. Und also die letztens gefunden haben und aufgeschnitten haben, dann war alles voll mit Tieren. Und hier kann man das auch mal ganz gut sehen. Das ist einfach nur ein kleiner Krebs, aber auch der will leben. Und der verheddert sich in diesen kleinen Nylonschnürchen. Und der kommt dann einfach nicht mehr raus und dann stirbt er. Und der lockt dann natürlich das nächstgrößere Tier an. Und dann kommt zum Beispiel dieser Dorsch an und der verheddert sich auch da drin und dann stirbt er elendig und langsam und dann kommt das nächstgrößere Tier und so können sich also in diesen Netzen unglaublich viele Tiere verheddern. Hier haben wir zum Beispiel einen Kormoran gefunden, also auch Wasservögel, die runtertauchen in diese Stellnetze, um nach Essbaren zu suchen, die verheddern sich da drin und Schildkröten, Delfine, Schweinswale, alle möglichen Tiere können sich in diesen Netzen verheddern und das ist natürlich was absolut nicht sein darf. Und zudem haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Netze, die ja aus Plastik bestehen, irgendwann mal zu Mikroplastik zerfallen. Das heißt, die schleifen über den Meeresboden und werden immer kleiner und kleiner und dann werden die von anderen Organismen aufgenommen zum Beispiel und gelangen in den Körper von Fischen. Und wenn wir dann den Fisch essen, dann essen wir sozusagen auch das Plastik wieder. Und das ist auch ein Kreislauf, der eigentlich wirklich nicht gut ist und nicht sein darf. Und dementsprechend versuchen wir, beziehungsweise auch der WWF, für den wir arbeiten, den kennt ihr schon, das ist auch eine Umweltschutzorganisation, genauso wie Ocean Summit, die sich eben für den Schutz der Ozeane einsetzen, dagegen was zu tun. Und wir sind als Forschungstaucher, sind wir beauftragt, diese Netze zu finden. Und wie machen wir das? Das sehen wir im nächsten Foto. Wir fahren nämlich zunächst mal mit unserem Bötchen, in dem Fall über die Ostsee in Schleswig-Holstein. Und dann haben wir da hinten ein sogenanntes Side-Scan-Sonar. Wir nennen das Fisch, aber im Fachjargon nennt es sich Side-Scan-Sonar. Und das basiert auf Akustik. Das heißt, wir hängen das hinten ins Wasser und dann tastet dieses Side-Scan-Sonar auf ungefähr 100 Meter Breite den Meeresboden ab mit Akustik. Das heißt, wir schmeißen akustische Signale auf den schicken wir auf den Meeresboden und dann kommen die wieder zurück und dann können wir die sichtbar machen. Das sehen wir in dem nächsten Foto. Da sitzt nämlich die Gabi vom WWF am Computer und dann können wir quasi den Meeresboden live sehen, ja, und können mehr oder weniger erkennen, was da gerade passiert. Wir sehen, ob da unter uns ein großes Schiffswrack ist, wir sehen, ob da große Steine sind und wir können mittlerweile eben auch kleine Netze erkennen und das sieht man hier mal ganz gut. Das ist also der Meeresboden und dieses Helle, was ihr da seht, das ist ein großer fetter Stein und links davon das Dunkle, das ist der Schatten. Das ist der Schatten, den der Stein wirft, wenn wir quasi mit den akustischen Methoden, mit unseren akustischen Strahlen da drauf strahlen. Und von dem Stein weg seht ihr so eine lange, dünne Wurst. Und das ist ein Stellnetz, also ein Netz, was sich um den Stein rum verwickelt hat. Und wenn wir sowas sehen auf unserem Bildschirm, dann nehmen wir die Position, also die Koordinaten, und dann sammeln wir das und dann kommen wir ein, zwei, drei Tage später wieder und dann fahren wir zu diesen Positionen hin, tauchen da runter, schauen, ob es wirklich ein Fischernetz ist und wenn es ein Netz ist, dann werden die nach oben geholt. Das heißt, wir schießen mit einer Boje den Anfang des Netzes nach oben und dann seht ihr hier den Christian zum Beispiel auch und mich und dann fangen wir an, dieses Netz nach oben rauszuziehen. Und das ist eine ganz schön eklige und anstrengende Arbeit, weil die stinken natürlich, die sind voll mit Algen und eben auch leider noch Tieren und wir ziehen die dann also wirklich raus und die können viele hundert Meter lang sein und wir haben schon ganz, ganz viele Netze gefunden und sobald die dann oben bei uns am Deck sind, dann schneiden wir die Tiere, die wir noch sehen und die noch leben, raus. Also hier sieht man zum Beispiel wieder Christian links und der Philipp rechts noch so Strandkrabben rausschneiden. Die haben sich mit ihren Füßchen in diesen kleinen Netzen verheddert und die schneiden wir mit dem scharfen Messer raus und dann schmeißen wir die wieder über Bord und dann können die weiterleben und die freuen sich natürlich. Aber zurück bleibt dann eben dieses riesige Plastiknetz und nicht nur eins, sondern eben ganz, ganz viele, die wir finden und die entsorgen wir dann. Und wenn wir dann mal unterwegs sind, so ein paar Wochen, dann kommt da einiges an Netzen zusammen, was wir auch am nächsten Bild nochmal sehen. Schaut mal, das sind so große Big Packs, die wir da haben und die sind einfach komplett voll mit Netzen. Ja? Und die müssen dann verbrannt werden, das ist dann oftmals Sondermüll. Manchmal können diese Netze auch gar nicht recycelt werden. Ich habe vielleicht schon mal gehört, dass diese Fischernetze auch recycelt werden können. Das heißt, man kann wieder Plastikgranulat draus machen. Manchmal werden auch Armbänder draus gemacht oder Turnschuhe oder irgendwie so werden sie halt wiederverarbeitet. Das ist eine ganz gute Idee. Aber bei den Geisternetzen zum Beispiel aus der Ostsee haben wir festgestellt, dass die so verdreckt sind, dass es sich nicht rentiert, die erstmal so zu reinigen, um sie wieder zu recyceln. Das ist also aktuell offensichtlich nicht möglich und dementsprechend muss das Ganze als Sondermüll behandelt werden und dann verbrannt werden. Also eine ganz schlechte Geschichte und das Allerbeste wäre, diese Fischernetze gehen gar nicht erst über Bord. Die Fischer verlieren die nicht absichtlich, sondern das kann sein, dass wenn die so ein Stellnetz hinstellen, da steht es 24 Stunden und ist mit Bojen markiert oder mit Fahnen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen in der Ostsee. Und wenn dann aber irgendwelche Sportbootfahrer kommen, die dann da rücksichtslos die Küste hoch und runter brettern, dann fahren die oftmals diese Bojen ab und dann weiß der Fischer gar nicht mehr, wo sein Netz war und dann fängt dieses Netz an zu treiben. Oder dem Fischer geht aus Versehen eins von Bord. Das kann auch passieren. Der will das ja gar nicht verlieren, weil das kostet ja Geld. Aber es passiert. Oder es kommt ein großer Sturm und diese Netze reißen einfach sich los und sind dann weg. Das ist also wirklich ein ganz großes Problem. Und mittlerweile wissen wir, dass von dem ganzen Plastik, was weltweit im Meer treibt, ja, rund 30-50% dieses Plastikmülls ist Fischereiabfall. Und ein Großteil davon sind eben tatsächlich diese Geisternetze. Also es ist wirklich ein Problem. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, wie ihr jetzt gesehen habt, als Forschungstaucher, dass wir eben nicht nur schöne Sachen machen, sondern dass wir in dem Fall eben auch als Forschungstaucher den Auftrag bekommen, vom WWF rauszufahren und dann die Ostsee abzusuchen und diese Geisternetze zu finden und zu bergen. Also insofern auch wieder ein guter Job, weil wir ja was Gutes tun. Aber oftmals ist es ganz schön traurig, sowas zu machen. Gerade wenn man dann zu spät kommt und da unten irgendwelche toten Tiere sieht, dann wird man relativ schnell nachdenklich und traurig und denkt, das muss echt nicht sein. Und von daher, ja, müssen wir alle dafür sorgen künftig, dass wir vor allem Plastik vermeiden und dass Plastik, wenn es schon verwendet wird, überhaupt nicht ins Meer kommt. Denn da gehört es nicht hin. Und das sehen wir tatsächlich immer wieder, egal wo wir sind. Die Meere sind voll mit Plastikmüll und dergleichen und das ist eine Sache, die nicht schön ist. Und da können wir alle und müssen wir alle in Zukunft wirklich darauf achten, dass wir uns da viel, viel besser anstellen und dass wir das vermeiden und ja eben gar nicht mehr erst zulassen. Ja, und auch das ist im Buch so ein bisschen thematisiert. Also es wird auch da ein, zwei Kapitel geben, wo wir da drauf eingehen. Und ich glaube, Uli, es gibt auch so ein paar Tipps, was man selber machen kann, um Plastik zu vermeiden. Also wenn ihr jetzt sagt, hey, finde ich überhaupt nicht gut, was da passiert und ich möchte da mich so ein bisschen engagieren, dann findet ihr in unserem Buch auch Tipps, wie ihr Plastik vermeiden könnt oder wo ihr euch engagieren könnt später oder auch jetzt schon in eurer Schule. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, sich dem Umweltschutz und dem Meeresschutz zu verschreiben und da schon teilzunehmen. Da muss man also nicht erst so wie wir Meeresbiologie studieren, sondern man kann auch jetzt schon anfangen, dem Meer was Gutes zu tun. Und das könnt ihr also jederzeit schon mal starten.
Großartig. Vielen Dank. Das war der zweite Teil, um euch nochmal zu zeigen, um was es in dem Buch eben auch geht und um was es bei uns, bei unserer Arbeit tatsächlich auch geht.
Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mit dabei wart und euer Buch vorgestellt habt. Das ist eine super spannende Sache. Wir haben natürlich auch noch weitere Lesungen, nicht nur mit euch, sondern mit ganz vielen anderen. Und wenn ihr da daran Interesse habt, dann kommt doch auf unserer Homepage www.ocean-summit.de vorbei und schaut ins Programm rein. Nicht nur Lese mehr, sondern auch ganz viele andere Angebote sind mit dabei, die auch unterstützt werden von unseren Geldgebern Bingo Umweltlotterie und der Stadt Kiel. Da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich für bedanken, dass sie das möglich machen, dass wir zum Beispiel eben Flo und Uli hier heute einladen konnten. Eine ganz tolle Sache. Wenn ihr Interesse an dem Buch habt, dann ab morgen ist es, wie gesagt, in den Läden erhältlich. Wir freuen uns schon drauf, genau. Ozeane, die Meere erforschen und schützen, ganz tolle Sache. Und wenn ihr Glück habt und bei unserer Verlosung teilmacht, könnt ihr vielleicht auch eins gewinnen. Also probiert's, schickt uns ein schönes Bild und dann habt ihr vielleicht das Glück und habt es auch bald in euren Händen. Vielen Dank und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Restsonntag.
Gleichfalls, schönes Wochenende. Vielen Dank an euch. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Danke für die Einladung. Bis bald.